Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es war wahrscheinlich der größte Kunstraub in der Geschichte, den die Nationalsozialisten durchführten. In Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich und der Sowjetunion. Die Folgen beschäftigen Politik und Museen bis heute. Wie weit die Aufarbeitung ist, dazu gleich ein Gespräch. Krieg bedeutet auch immer Zerstörung von Kunst. In Wien versucht eine Ausstellung nun, verbrannte Werke zu rekonstruieren. Wir berichten außerdem über ein Kunstfestival in Chemnitz und einen umstrittenen Auftritt des russischen Dirigenten Valerij Gergiev. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Dass in den Museen weltweit Kunstwerke hängen, die eine problematische Geschichte haben, das war sehr lange Zeit im Prinzip Spezialwissen von Historikern oder Kunsthistorikern. Auch für die Washingtoner Erklärung von 1998 interessierte sich keine breite Öffentlichkeit. In dieser Erklärung verpflichteten sich 44 Staaten, auch Deutschland, Kunstwerke zurückzugeben, die in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt wurden. Als 2012 dann allerdings in der Münchner Wohnung von Cornelius Gurlitt mehr als 1400 Gemälde entdeckt wurden, von unter anderem Pablo Picasso, Max Beckmann oder Karl Spitzweg, und das Ganze rund anderthalb Jahre später an die Öffentlichkeit kam, entstand wahrscheinlich zum ersten Mal ein Bewusstsein dafür, welche Ausmaße der NS-Kunstraub hatte und wie viele Bilder auch heute noch unrechtmäßig in Museen hängen oder im Besitz von Privatpersonen sind. Eine Tagung des Instituts für Zeitgeschichte und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, beide in München ansässig, geht seit Mittwoch der Frage nach, wie es um die Aufarbeitung des NS-Kunstraubs steht. Eine der Teilnehmenden ist die Kunsthistorikerin Maike Hopp, die zur Geschichte und Herkunft, zur Provenienz von Bildern forscht. Ich habe sie gefragt, wie weit sind wir denn in der Aufarbeitung von NS-Raubkunst?
Naja, der Fall Gurlitt war natürlich ein Meilenstein und wirklich entscheidender Katalysator für die Aufarbeitung von NS-Raubgut und hat wirklich in den vergangenen Jahren die Provenienzforschung nochmal richtig weit vorangebracht. Aber es gibt natürlich immer noch Lücken und Desiderate, die wir zu bearbeiten haben. Und wir sehen es ja auch an aktuelleren Skandalfällen oder Skandalberichterstattungen. Der aktuelle Skandalfall in Bayern, dass wir an vielen Punkten noch immer weit hinterherhinken, was unterschiedliche Gründe hat, die zum einen natürlich in strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen für die Provenienzforschung liegen und zum anderen natürlich auch in der Frage, wie können wir Verfahrensweisen auch besser gestalten, wie können wir die verkürzen, wie können auch Forscherinnen, juristische Referate und Trägerinnen, aber auch die Politik besser zusammenarbeiten.
Mit dem Skandal in Bayern meinen Sie wahrscheinlich die möglichen Verstöße bei der Provenienzforschung bei den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Da leiten Sie ja die Taskforce. Gibt es denn da schon Neues?
Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Das tut mir wirklich leid, da kann ich im Moment noch nicht Stellung zu beziehen. Da sind wir noch zu weit am Anfang.
Okay, aber Sie arbeiten dran.
Ja, ich arbeite dran.
Genau. In der Ankündigung, in der Tagungsankündigung steht, und das wäre wahrscheinlich auch einer der blinden Flecken, dass die Opfer und die genozidale Dimension des nationalsozialistischen Kulturraubs bislang im Schatten standen. Also anders formuliert, die Bilder halt im Vordergrund standen und die Täter. Wie groß ist da noch der Forschungsbedarf?
Nun ja, also über die Provenienzforschung, wie sie in den Museen oder in den öffentlichen Einrichtungen stattfindet, decken wir ja sehr, sehr viele dieser persönlichen Schicksale auf, wirklich ja auch tragischen und schrecklichen und grausamen Schicksale. Aber in der ganzen Dimension können wir eben den NS-Kunst- und Kulturgutraub gar nicht richtig fassen oder greifen. Es sind einfach unzählbare Massen an Objekten enteignet, geraubt, transluziert worden. Und das ist natürlich das, was uns wiederum in der Arbeit in den Museen auch so beschäftigt, weil wir ganz große Probleme haben, natürlich bei den unglaublichen Mengen an Kunstwerken oder Kulturgütern in den Depots der Museen diese Objekte überhaupt zu identifizieren. Und das heißt, wir sehen eigentlich sehr oft immer nur den einzelnen Fall vor uns. Wir verhandeln über ein einzelnes Objekt, ein einzelnes Werk oder vielleicht auch mal ein Konvolut von Werken. Aber wir sehen natürlich nicht die ganze Masse, weil wir das einfach so, wie wir im Moment in der Provenienzforschung vorankommen, zu langsam sind und diese ganze Dimension eben nicht begreifen können.
Heißt das mit anderen Worten, dass auch das Argument, das immer genannt wird, es gibt zu wenig Geld für die Provenienzforschung, nach wie vor ein Problem ist?
Ja, das kann man so sagen. Wenn Sie jetzt gerade die bayerischen Museen nehmen, da haben wir eben die Situation, dass wir ausschließlich an 4 Museen in München tatsächlich überhaupt Provenienzforschende beschäftigt haben. Und das sind aber Sammlungen, die haben Bestände im 5- bis 6-stelligen Bereich.
Wie ist denn grundsätzlich die Meinung unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu einem Restitutionsgesetz? Das ist ja immer wieder mal auch ein Thema gewesen. Die beratende Kommission, die ja im Grunde keine Rechtswirkung hatte, die wurde 2024 aufgelöst. Es soll ein Schiedsgericht geben, ein Restitutionsgesetz. Davor scheut die Politik bislang zurück. Wie ist da die Meinung auf der Tagung?
Das ist eine sehr gute Frage, insofern als Sie gerade auf dem letzten Panel auch nochmal für etwas Diskussionsstoff gesorgt hat. Aber auch die Referenten auf diesem letzten Panel waren durchaus unterschiedlicher Meinung, was die tatsächliche Wirkung eines Restitutionsgesetzes angeht. Denn viele Probleme, gerade im Umgang mit unsicheren Erkenntnislagen, also wirklich lückenhaften Provenienzen oder Objekten mit lückenhaften Provenienzen, wird auch ein Restitutionsgesetz nicht lösen können. Aber da waren sich wiederum auch alle einig, ein Restitutionsgesetz kann natürlich einfach schon mal eine symbolische Geste sein, die auch tatsächlich Anspruchsberechtigte auch ermächtigt, Ansprüche zu stellen, auch dieses Signal sendet, dass sie ein Recht darauf haben. Und das ist durchaus natürlich auch ein Punkt, den man dabei mit in Erwägung ziehen muss, dass wir eben sicherlich durch ein Restitutionsgesetz keine Lösung für alle Probleme schaffen, aber natürlich auf der anderen Seite, und da kommt das ins Spiel, was Sie gerade auch fragten, nämlich die Beteiligung auch der jüdischen Community stärker einbeziehen können. Ja.
Die Provenienzforscherin Maike Hopp über die Aufarbeitung des NS-Kunstraubs. Ein Sammelband zur heute endenden Tagung ist in Planung. Wie viel Kunst, Mobiliar oder Bücher geraubt wurden, das hat Hopp gerade noch mal deutlich gemacht, lässt sich bis heute nicht wirklich beziffern. Auch die Zerstörung von Kunst bis 1945 wirft bis heute Fragen auf. Was ist verschollen? Was ist vernichtet? Nicht immer konnten Kunstwerke ausgelagert werden und selbst dann waren sie nicht sicher, wie das Beispiel Schloss Immendorf in Niederösterreich zeigt. Denn ausgerechnet am 8. Mai 1945, als der Krieg in Europa endete, brannte das Schloss mitsamt der gelagerten Kunst, unter anderem Werke des Malers Gustav Klimt, ab. Untersuchungen legten nahe, dass die SS dafür verantwortlich war, auch wenn das nicht eindeutig geklärt werden konnte. Das Museum für angewandte Kunst in Wien versucht nun in einer Ausstellung, die Werke zu rekonstruieren. Christoph Wöss über die Schau Gustav Klimt, das Mack und Schloss Immendorf, verbrannt, zerstört, verschollen.
Kunstwerke von Gustav Klimt anschauen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Diese Ausstellung macht's möglich. Das MAK, das Museum für angewandte Kunst in Wien, zeigt Bilder vom Meister des Wiener Jugendstils, die am letzten Tag des Zweiten Weltkriegs zerstört worden sind. Und noch ein zweiter Effekt stellt sich ein beim Betrachten. Man sieht, man spürt, man ahnt, was Krieg überhaupt bedeutet, was er alles zerstört. Menschenleben natürlich, aber auch Kunstwerke, sagt Lilli Hollein. Sie ist die Generaldirektorin des MAK.
Angesichts einer Bedrohungslage, die so viele Menschen empfinden, diese Geschichte zu erzählen, wie ein Museum auch arbeitet, wie sich der Direktor damals Gedanken gemacht hat, wo sind ideale Bedingungen?
Ideale Bedingungen für meine Gemälde. Das war die Frage vieler Museumsdirektoren in den letzten Kriegsjahren, als im Bombenkrieg die Innenstädte brannten und mit ihnen die Museen, auch in Wien. Schutzräume waren gesucht. Menschen gehen in den Bunker, für Bilder gibt's Bergungsorte, erklärt Reinhard Franz, der die kleine, aber sehr feine Ausstellung in Wien kuratiert hat.
Es gab über 50 Bergungsorte in Niederösterreich, Schlösser, Klöster, Karthausen. Und eine davon war Schloss Immendorf, das als Bergungsort für unser Museum, damals das staatliche Kunstgewerbemuseum Wien, heute das MAK, ausgesehen wurde. Und dort wurden eben auch aufgrund der Größe die Fakultätsbilder von Gustav Klimt geborgen.
Die Fakultätsbilder. In Österreich kennt die jeder. Fürs deutsche Publikum erklärt Peter Weinhäupel, der Direktor der Klimt Foundation in Wien.
Das Besondere an den Fakultätsbildern ist auf jeden Fall die Größe. Es sind ja eigentlich Deckenbilder für die Aula der Universität Wien.
Wobei sie da nie hingekommen sind. Als Klimt sie nämlich gemalt hatte, die Philosophie, die Medizin und die Jurisprudenz, gab es einen Aufstand. viel zu modern, hieß es. Und dazu, dass sie nach dem Krieg aufgehängt wurden, kam es nicht mehr. Am 8. Mai 1945, am letzten Kriegstag, brannte Schloss Immendorf bis auf die Grundmauern nieder. Ob es die Rote Armee gewesen ist oder die Nazis selber, damit die Werke nicht den Befreiern in die Hände fallen, das ist bis heute umstritten. Der Bergeort im Weinviertel jedenfalls, der war dahin und mit ihm die Klimtbilder. Dass man jetzt trotzdem einen Eindruck von ihnen bekommt, das ist eine der Leistungen dieser Ausstellung.
Wir versuchen, alle verbrannten Bilder zu zeigen. Es gibt einige davon, die sind tatsächlich nur schwarz-weiß bekannt. Es gab Druckmappen von Gustav Klimt, wo manche der verbrannten Bilder in Farbe abgebildet waren. Daraus konnte man jetzt wieder das Originalformat reproduzieren.
Reproduzieren, das ist das Stichwort. Man sieht natürlich keine Originale, sondern Reproduktionen. Aber die werden klug eingebettet. Eine an die Wand projizierte Filmdokumentation liefert Zeitzeugeninterviews und historische Bilder dazu. Und in Schaukästen sieht der Besucher, der gerade noch die Prachtbauten von Wien bestaunt hat, wie die Stadt vor 80 Jahren ausgeschaut hat, vom Krieg zerstört. Die Stadt und natürlich ihre Museen, sagt Reinhard Franz, der Kurator, und er leitet daraus sein Fazit ab.
Selbst die im Krieg verlorenen Objekte, und das zeigt diese Ausstellung sehr gut, sind Thema der modernen und aktuellen Forschung wieder. Also der Krieg hat nicht das letzte Wort, sondern die Kreativität hat das letzte Wort.
Über rekonstruierte Werke von unter anderem Gustav Klimt im Museum für angewandte Kunst in Wien berichtete Christoph Wöss. Und auch bei diesem Thema geht es um Krieg und Kunst. Der russische Dirigent Valeri Gergiev gilt als Vertrauter und Unterstützer von Präsident Putin, was ihm bis zum 24. Februar 2022 durchaus viele Vorteile brachte, weil er sich nach dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine nicht von Putin distanzieren wollte, verlor er allerdings seinen Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und wurde von den wichtigen Bühnen der internationalen Konzert- und Opernwelt geächtet. Nun soll er allerdings ein Konzert im süditalienischen Caserta dirigieren, was zu heftigen Protesten über die Grenzen Italiens hinausführt. Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Martin Zöller in Rom sprechen. Herr Zöller, wer protestiert und aus welchen Gründen?
Ja, hallo. Also eigentlich protestieren sozusagen alle, könnte man sagen. Das macht die ganze Sache so merkwürdig. Also ich zähle mal auf. Heute hat das italienische Fernsehen zum Beispiel Statements von ukrainischen Musikern gespielt, die eindeutig, also die sagen, Gergiev geht gar nicht und das ist sozusagen ein Dammbruch zugunsten Putins. Anfang der Woche hat schon Julia Nawalna, ja die Witwe von Alexei Nawalny, einen Gastbeitrag in der Repubblica geschrieben, dagegen protestiert. Der italienische Kultusminister Alessandro Giuli, der weist das ganz weit von sich. Er sagt, aber die Kunst ist frei und die Organisatoren könnten das machen, aber falsch findet er es doch. Und noch zwei Kritiker, die italienische Vizepräsidentin des Europaparlaments findet es ganz falsch und der italienische Verbraucherverband, der versucht, das Konzert noch zu verhindern und hat beim Verwaltungsgericht hier im Latium eine Beschwerde eingelegt wegen der Verwendung öffentlicher Gelder dafür und will zur Not die Bevölkerung dazu aufrufen, einfach das Konzert zu boykottieren.
Das klingt ja wirklich nach einem großen Protest aus allen möglichen Lagern. Was sagen denn die Verantwortlichen des Konzerts?
Ja, das ist eben der interessante Kontrast dabei. Die tun so, als würden sie gar nichts hören. Der Regionalpräsident von Kampanien, Vincenzo De Luca, der zieht durch. Der versteht die Welt nicht mehr, hält es immer noch für eine großartige Idee. Er hat heute auf Facebook ein Video gepostet, in dem er nochmal alles rechtfertigt. Für ihn ist das ein ganz großer Beitrag zum Dialog. Keiner hätte so viel für einen Waffenstillstand getan wie die Region Kampanien. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und das Pikante an dieser Person ist, der Vincenzo De Luca hatte 2022 schon versucht, Gergiev ans Festival von Ravello an der malerischen Amalfiküste zu holen. Damals hat er noch zurückgezogen und jetzt sieht es aber danach aus, als würde er das einfach durchziehen.
Also es geht dann vielleicht doch eher um die Ziehkraft eines Dirigenten, der ja immer noch einen großen Namen hat, der allerdings auch den Ruf hat, nicht allzu genau die Proben durchzuführen.
Ja, um das Künstlerische geht's. Also es wäre natürlich schön, das ist ja auch ein wahnsinniges Programm, was da gespielt wird, also Verdi und Tchaikovsky. Das Musikalische ist jetzt da total in den Hintergrund geraten. Es geht wirklich jetzt nur um die Frage, darf da eine große Bühne für sozusagen Putins musikalischen alter Ego gegeben werden? Ich habe vor 2-3 Tagen gesprochen mit dem ehemaligen Direktor hier der weltberühmten Accademia di Santa Cecilia. Und der hat auch gesagt, wir boykottieren natürlich nicht russische Musik, aber Gergiev, den müsste man unbedingt boykottieren.
Gibt es denn von Gergiev überhaupt auch eine Reaktion auf dieses ganze Theater, muss man ja schon sagen?
Ja, also hier lief auch im italienischen Fernsehen heute Bilder. Er hatte gestern im Bolschoi-Theater eine Premiere Befreiung des Donbass von Gergiev dirigiert. Da wirkte er jetzt, was ich so gesehen habe, nicht besonders zerknirscht. Ich könnte mir vorstellen, er genießt natürlich diese Aufmerksamkeit und auch Wladimir Putin dürfte es genießen. Heute sagt jetzt die Zeitung Il Fatto Quotidiano, er könnte zurückziehen, aber es ist keine Quellenangabe, wir wissen nicht woher. Stand jetzt, das Konzert findet statt.
Martin Zöller, Korrespondent in Rom, über die Proteste gegen den russischen Dirigenten Valeri Gergiev, der in der Nähe von Neapel ein Konzert dirigieren soll. Im Ruhrgebiet hat man mit Kunst in Industrieanlagen schon eine etwas längere Erfahrung. Unter anderem veranstaltet die Ruhrtriennale seit mehr als 20 Jahren in alten Kraftwerken oder Turbinenhallen Theater, Ballett und Oper. Auch das mittlerweile stillgelegte Heizkraftwerk Nord in Chemnitz ist so ein besonderer Ort als Symbol der Bergbaugeschichte der Stadt und der Region. Mit dem höchsten Schornstein Sachsens, den der französische Künstler Daniel Buren 2013 in ein weithin sichtbares buntes Kunstwerk verwandelt hat. Das Kunstfestival Begehungen, das seit 22 Jahren immer wieder neue Orte in Chemnitz mit internationaler Gegenwartskunst bespielt, eröffnet dort heute mit dem Schwerpunkt Klimawandel. Carsten Probst hat sich bereits in Chemnitz auf Kunstexpeditionen durch die riesigen Industriehallen begeben.
Gleich am Anfang stößt man auf einige ungewöhnliche Objekte, überdimensionale weiße Tetrapoden des Künstlerduos Abby Franklin und Daniel Hölzel. Man kennt solche Formen von Wellenbrechern, die an Meeresküsten gegen die Erosion versenkt werden. Franklin und Hölzel aber haben sie als aufgeblähte Kunststoffgebilde unter die Decke der ehemaligen Austauscherhalle des Heizkraftwerkes Nord und auch in dessen Außenraum platziert. Ein erstes Signal an das Publikum, worum es hier gehen soll, der Klimawandel und die Folgen. Ein weites Feld, das Kuratorin Claudia Tittel vor einige Herausforderungen stellt.
Wir haben die Besonderheit bei dem Begehungen-Festival, dass es nicht zu allererst kunstaffines Publikum anspricht, sondern der Ort ist eigentlich sozusagen die Hintertür, um die Menschen mit zeitgenössischer Kunst zu konfrontieren. Und das war für mich eigentlich das Schwierigste. Ich musste Arbeiten finden, die einerseits einen intellektuellen Anspruch haben und die eben auch kunstaffines Publikum abholt und gleichzeitig jeden oder jede. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
Es ist dir gelungen, um das vorwegzunehmen, obgleich es die Kunst im Kraftwerk nicht gerade leicht hat. Trotzdem war Claudia Tittel nicht der Versuchung erlegen, hier nur auf Spektakel zu setzen, um den Bildern angesichts der puren Wucht des Ortes zu einer eigenen Präsenz zu verhelfen. Oft sind es kleinere Werke, die in den Dimensionen der Hallen auf den ersten Blick fast zu verschwinden scheinen, die dann aber den Blick für die vielen auch lokal relevanten Aspekte des Themas öffnen. Wie zum Beispiel eine eher kleine Installation aus alten Möbeln von Henrike Naumann. Die Künstlerin, die in Zwickau, also nicht weit von Chemnitz, aufgewachsen ist, ist eigentlich für ihre Arbeiten zur Ästhetik des Rechtsradikalismus bekannt. Aber hier funktioniert ihr Werk eher wie ein Schlüssel zwischen lokalen und globalen Folgen des Klimawandels. Claudia Tittel.
Diese Arbeit, würde ich sagen, hat wenig mit Rechtsradikalismus zu tun, sondern beschreibt eher das soziale Milieu des Bergbaus und den Generationenkonflikt, weil es sind ja unglaublich viele Arbeiter, im Übrigen auch, als dieses Kohlekraftwerk geschlossen wurde, in die Arbeitslosigkeit gekommen. Und das ist auch ein Erbe der DDR. Der Bedeutungsverlust, den Chemnitz erlitten hat nach der DDR, hat viel mit dieser Bergbauregion zu tun.
Behutsam lenkt Tittel den Blick des Publikums immer wieder zwischen konkreten eigenen Erfahrungen und den großen Themen der historischen Entwicklung des Klimawandels hin und her, um, wie sie sagt, einen neuen Blick auf altbekannte Debatten zu erzeugen. Ihr Konzept nennt sie Fabula Rasa. Es geht zurück auf die US-amerikanische Theoretikerin Cynthia Hartman und deren Begriff der Critical Fabulation. Er bedeutet, Geschichte jenseits von Daten und festen Gegebenheiten zu erzählen, erzählerisch sichtbar zu machen, was hinter den historischen Fakten oft verschwindet. In diesem Fall mit den Mitteln der Kunst, die an diesem Ort die lokale Geschichte mit der Geschichte des Klimawandels verwebt. Zum Beispiel in den eindrucksvollen Fotoarbeiten von Tim Gassauer, der in Namibia in der Hafenstadt Lüderitz dem Zusammenhang von Klimafolgen und deutschem Kolonialismus nachgegangen ist. Benannt ist die Stadt nach einem deutschen Kaufmann, der mit betrügerischen Landverkäufen seinerzeit wesentlich zur Gründung der Kolonie Deutsch-Südwestafrika beigetragen hat. Ein ostdeutsches Dorf nahe Stendal trägt den gleichen Namen. Die Künstlerin Hito Steierl hingegen hat inmitten eines riesigen Silos aus 81 Bierkästen mit je 24 Glasflaschen eine Licht- und Soundinstallation realisiert. In den Flaschenhälsen stecken bunte LED-Lichter, die mittels einer KI durch bioelektrische Signale von Pflanzen zum Leuchten und Klingen gebracht werden. Sie machen die nichtmenschlichen Akteure sichtbar, die von der Industrie gerne ausgebeutet oder aber verdrängt werden. Die pointierten, hintersinnigen Arbeiten der KünstlerInnen vor Ort sind es, die verständlich machen, warum sich die Chemnitzer Begehungen beim Publikum so großer Beliebtheit erfreuen.
Carsten Probst über das Kunstfestival Begehungen in Chemnitz. Die Bayreuther Festspiele bekommen einen Generalmanager. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Eine für die Kunst, ein anderer für die Knete. So könnte man sehr salopp die künftige Aufgabenverteilung bei den Bayreuther Festspielen beschreiben. Wie schon im letzten Jahr angekündigt, darf und soll sich Katharina Wagner auf die künstlerischen Entscheidungen auf dem grünen Hügel konzentrieren und jemand anderes kümmert sich um die knappen Kassen. Mit Matthias Redl ist dieser jemand gefunden. Seit 2006 ist er geschäftsführender Direktor und leitender Controller der Deutschen Oper Berlin und nun soll er eben Generalmanager in Bayreuth werden. Was so viel heißen dürfte wie Redl kontrolliert, dass die Ausgaben in Bayreuth nicht aus dem Ruder laufen und die Einnahmen stabil bleiben. Bayerns Kunstminister Blume und Kulturstaatsminister Weimer zeigten sich mit der Wahl sehr zufrieden. Die südkoreanische Lyrikerin Kim Hae-sun hat gemeinsam mit ihren beiden Übersetzern Sul Park und Uliana Wolf den Internationalen Literaturpreis gewonnen, und zwar für Autobiografie eines Todes. Der Preis geht damit zum ersten Mal an eine Lyrikerin. Die Jury hält das Buch für ein herausragendes Werk der Gegenwartsliteratur. Übersetzerin Uliana Wolf beschreibt die Arbeit von Kim Hae-sun folgendermaßen.
Das Besondere vielleicht, warum sie auch wirklich so eine bekannte und so eine erfolgreiche Lyrikerin ist, weil sie teilweise eben Literatur, Philosophie und Ansätze aus der westlichen Welt nimmt, verarbeitet und auf eine neue Art und Weise zusammensetzt in Südkorea, dann mit Schamanismus oder anderen ritualen Vorstufen verbindet und da einfach eine Stimme geschafft hat, die auch im Südkoreanischen ganz einzigartig ist.
Uliana Wolf, eine der Übersetzerinnen der südkoreanischen Dichterin Kim Hae-sun, die am Abend mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Auch der Historiker Dan Diener erhält einen Preis, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Die Jury würdigt damit sein Werk, indem er die Geschichte des Judentums immer wieder als Seismograph der Moderne interpretiert habe. Der Preisregen ist aber noch nicht beendet. Auch die Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Ilmar Rakusa wird ausgezeichnet, und zwar mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Der Düsseldorfer Zeichner und Bildhauer Bert Geresheim ist für seine großen Bronzeskulpturen bekannt, die häufig geistliche Motive zeigen. So schuf er für den niederrheinischen Wallfahrtsort Kevela mehr als 50 Plastiken. Auch auf öffentlichen Plätzen sind seine Werke zu sehen, darunter das Heinrich-Heine-Denkmal in Düsseldorf, eine als Totenmaske gestaltete Arbeit, die zunächst umstritten war. Immer wieder arbeitete Bert Geresheim für die katholische Kirche und wie jetzt bekannt wurde, starb er am Mittwoch im Alter von 89 Jahren. Auch der US-amerikanische Komponist Alan Berkman ist gestorben. Gemeinsam mit seiner Frau Marilyn schrieb er Lieder für Film- und Fernsehproduktionen. Das Ehepaar hat dreimal den Oscar gewonnen, war 16 Mal nominiert. Alan Berkman starb gestern im Alter von 99 Jahren.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Mehr zum neuen Sanktionspaket der EU gegen Russland und die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Anja Reinhardt.